Ja, ich hatte in der letzten Woche ein Gespräch mit jemand aus unserer Gemeinde, der zu mir gesagt hat, ich bin zurzeit eigentlich ganz schön enttäuscht von unserer Gemeinde. So, ich habe mir mal die Frage gestellt, wenn ich aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr kommen würde, weil ich einen Unfall hatte oder was auch immer, würde das überhaupt irgendjemand auffallen, wenn ich nicht mehr da bin? Oder fällt es dann einfach nur auf, weil ich irgendeinen Dienst vielleicht nicht mehr übernehme, wo ich eingetragen war oder irgendwie sowas? Und die Person hat dann gesagt, so, ich habe auch mit anderen Leuten aus der Gemeinde geredet, denen das ein bisschen ähnlich geht und irgendwie habe ich das Gefühl, da läuft doch was schief. Und ja, ich denke, wenn es in der Gemeinde lang nicht auffällt, dass jemand einfach plötzlich nicht mehr kommt, dann läuft definitiv was schief, keine Frage. Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht, woran könnte das liegen? Und sowas ist immer komplex und sicher gibt es auch in unserer Gemeinde mehrere Gründe dafür. Ja, zwei Dinge, die mir da eben auch eingefallen sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, haben da, glaube ich, wirklich auch einen wesentlichen Beitrag dazu, dass das so ist. Stereo, danke. Also ich glaube, eine Sache, die dazu beiträgt, das ist so ein, ja, ich glaube, es ist wirklich ein Zeitgeistphänomen in der westlichen Welt. Klingt jetzt schon hier ganz groß und gewaltig. Aber es ist schon einfach so, dass heutzutage die Teilnahme am Gottesdienst bei immer mehr Leuten immer weniger Priorität hat. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal so in dem großen Rahmen erzählt habe, aber ich habe Anfang des Jahres von einer Untersuchung gehört, die ist in Großbritannien durchgeführt worden unter freien Gemeinden und es ist dort rausgekommen, dass von den Leuten in Gemeinden, die wirklich begeistert sind von ihrer Gemeinde, die engagiert sind in ihrer Gemeinde, die auch sonst einfach, wo in ihrem Leben alles rund läuft, sind mittlerweile im Durchschnitt in jedem zweiten Gottesdienst. Also die Leute, bei denen du sagen würdest, da ist eigentlich alles so, wie es sein soll, alles in Ordnung, sind im Durchschnitt in jedem zweiten Gottesdienst. Und dann kann man sich natürlich überlegen, was bedeutet das für Leute, die vielleicht gerade momentan echt viel um die Ohren haben oder für Leute, die aus irgendeinem Grund nicht so hundertprozentig happy sind mit ihrer Gemeinde, die sind sicher dann entsprechend weniger da. Und das Gleiche erzählen mir auch viele Pastoren innerhalb und außerhalb der Vineyard-Bewegung, dass sie sagen, also wenn ich das vergleiche, so in den letzten 10 Jahren, Gottesdienst wird einfach weniger wichtig. Und wir sehen das ja auch in unserer Gemeinde. Und wie gesagt, da mag es jetzt viele Gründe geben, aber ich denke, dieser Zeitgeist spielt dort mit Sicherheit auch eine Rolle. Und jetzt mal ganz egal, wo man die Ursachen sieht dafür und auch ganz egal, wie man das bewertet, dass es so ist, hat es doch zumindest mal eine Folge auch, nämlich, dass es völlig normal ist, dass sich Gemeindemitglieder teilweise, was ich 4, 6, 7, 8 Wochen gar nicht sehen. Weil ja, wenn jemand nur alle 2, 3, 4 Wochen da ist, und das ist ja auch nicht synchronisiert sozusagen, dann ist es halt eben so, dann sieht man sich auch eben mal 1, 2 Monate nicht, ohne dass man sich da gleich was denkt dabei. Und ein Nebeneffekt übrigens ist auch, dass es, glaube ich, für Leute, die neu in eine Gemeinde kommen, nochmal eine zusätzliche Hürde ist, weil du ja praktisch viele Wochen lang ständig eine wechselnde Belegschaft hast. Also es ist ja nicht so, dass es das einem dann wirklich leichter macht, auch Leute kennenzulernen aus der Gemeinde, wenn du praktisch ständig eine andere Gottesdienstgemeinschaft dort vorfindest. Also ich denke, das ist eins, was dazu beiträgt, dass Leute das Empfinden haben, wenn ich auf einmal hier nicht mehr da wäre, würde das ganz schön lang dauern, bis das jemand merkt. Eine zweite Geschichte, die, glaube ich, auch dazu beiträgt, hat, denke ich, auch viel zu tun mit unserer ganz konkreten Situation als Vineyard Dresden. Und das hat damit zu tun, dass wir wirklich viele junge Familien haben. Ich weiß nicht, ob es da eine offizielle soziologische Definition gibt. Ich definiere für mich junge Familie so, dass ich sage, du hast also eine Familie hat mindestens ein Kind, das so jung ist, dass du es abends noch nicht allein zu Hause lassen kannst. Das ist so für mich eine junge Familie. Und für solche jungen Familien ist natürlich der ganz klassische Hauskreis, wo man sich eben unter der Woche abends trifft, eine Herausforderung. Ist ja völlig klar, weil das ja eben bedeutet, es muss mindestens einer zu Hause bleiben. Und wenn du vielleicht mehrere Kinder hast und vielleicht noch ein Kind krank ist und Wohling ist und was weiß ich was, dann ist vielleicht auch der eine Partner dankbar, wenn der andere nicht auch weggeht, sondern einfach mithilft, die Kinder ins Bett zu bringen und was auch immer. Also es ist eine Herausforderung, diesen klassischen Hauskreis wahrzunehmen und das bedeutet eben auch, dass viele Leute aus unserer Gemeinde momentan nicht so richtig Teil eines klassischen Hauskreises sind. sage ich ganz ohne Vorwurf oder irgendwas, aber einfach ist einfach mal eine Tatsache, die ich so feststelle. Naja, und jetzt überlege ich halt, also wenn Leute nicht in einem Hauskreis sind und wenn Leute dann vielleicht auch nur ein-, zweimal im Monat im Gottesdienst sind, vielleicht manchmal sogar noch seltener, wenn viel los ist, dann kann das halt unter Umständen wirklich lang dauern, bis das mal jemand auffällt. Hoppla, der ist irgendwie, der taucht gar nicht mehr auf. Und dass dann vielleicht jemand, das habe ich mal in einer anderen Gemeinde erlebt, in der ich war, dass jemand im Krankenhaus war wochenlang und das hat halt einfach keiner mitgekriegt in der Gemeinde. Und das ist dann wirklich was, wo man ja sagen muss, also da läuft offensichtlich was schief. Einerseits haben die Leute im Einzelfall ganz oft auch wirklich nachvollziehbare Gründe, eben warum sie nicht im Hauskreis sind, nicht im Gottesdienst. Und gleichzeitig finde ich aber, es ist schon irgendwie wichtig, dass wir uns als Gemeinde insgesamt Gedanken darüber machen, so was denn dazu beitragen kann, dass eben sowas möglichst nicht passiert, soweit es eben Menschen möglich ist. Also dass es nicht passiert, dass Leute einfach so hinten runterfallen und irgendwie längst weg sind und keiner kriegt es mit. Und das eben auch ohne Druck und schlechtes Gewissen, weil wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, jetzt zu den Eltern zu sagen, aber ihr habt hier im Hauskreis zu sein, ob das für euch zu machen ist oder nicht. Und das ist eigentlich so mein Wunsch für die heutige Predigt. Ich möchte ganz gern ein Plädoyer für den Hauskreis geben. Einfach, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass Hauskreise, dass gute Hauskreise eine ganz, ganz wichtige Bedeutung dafür haben, für die Lebendigkeit einer Gemeinde. Sie haben eine ganz wichtige Bedeutung auch einfach für meine ganz persönliche Jüngerschaft, für meinen Weg mit Jesus. Und Hauskreise haben im besten Fall auch eine große Rolle bei diesem ganzen Thema Erweckung von Gemeinde, was ja zurzeit so unser geistliches Schwerpunktthema ist in der Vineyard Dresden. Also ich weiß jetzt nicht, welcher Film sozusagen in deinem Kopf abläuft, wenn du das Stichwort Erweckung hörst. Uns geht es so um dieses ganze Jahr Erweckung des Herzens, Erweckung des Geistes, was ja wirklich erstmal bei jedem Einzelnen beginnt. Und wir sagen, wir sehnen uns eigentlich danach, dass wir uns als Gemeinde wirklich eine neue Leidenschaft schenken lassen für die Dinge, die Jesus mit uns tun möchte. Ein Hunger nach diesen Dingen, ein Hunger nach Jesus, danach wollen wir uns ausstrecken. Und wenn du irgendwie jetzt vielleicht damit nicht so vertraut bist, wie wir das so verstehen, dieses Thema Erweckung des Herzens und gern mehr dazu wissen möchtest, empfehle ich dir einfach an der Stelle eine Predigt, die ich am 2. September gehalten habe. Die gibt es als MP3 auch auf unserer Homepage mit dem Titel Wo wir als Gemeinde hinwollen. Da gehe ich da nochmal sehr ausführlich drauf ein. Genau, aber viele von euch kennen das schon, deswegen an der Stelle möchte ich gern weiter in meinem eigentlichen Thema heute fortfahren, eben die Hauskreise. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich noch gerne einen Vorschlag machen, und zwar, so wie viele von uns einen bestimmten Film im Kopf haben, wenn wir das Stichwort Erweckung hören, und es ist bestimmt nicht bei uns allen der gleiche Film, haben auch viele von uns einen Film im Kopf, wenn wir das Stichwort Hauskreis hören. Und je nachdem, wie so deine Prägung ist und wie so deine persönliche Erfahrung auch ist, ist es vielleicht ein ganz spannender Film, der abläuft, oder vielleicht ist es ein total langweiliger Film und vielleicht ist es ein ganz schrecklicher Film. Und ich bin auch immer wieder im Gespräch mit Leuten, die dann je nach Qualität ihres Films sagen, so, naja, also Hauskreis, das ist nichts für mich, ich vermisse nichts, ich brauche das auch gar nicht. Ist auch so ein Teil der Realität. Es gibt Leute, die sagen, ich würde echt gern und es geht aber gerade nicht. Und es gibt die Leute, die sagen, naja, ich könnte schon, aber mal ganz ehrlich, ich vermisse nichts. Und auch das muss man ja erstmal als anerkennen, dass wir nicht alle auch die gleich guten Erfahrungen mit dem Thema Hauskreis gemacht haben. Deswegen wäre so mein Vorschlag, meine Einladung für heute, lasst uns doch mal im Rahmen der Predigt wirklich von dem loslösen, was wir vielleicht bisher auch an unguten Erfahrungen gemacht haben und stattdessen wirklich so den Fokus auf die Frage richten, wofür ist Hauskreis eigentlich da, wofür sollte er da sein, und da schließt sich ja auch die Folgefrage an, wie kommen wir denn eigentlich dahin, dass Hauskreis das ist, was es sein sollte. Es geht ja schließlich nicht darum, jetzt irgendwie Hauskreis zu machen, weil das halt so ist und weil wir das schon immer so gemacht haben, sondern es soll ja auch was bringen. Und der Bibeltext, den ich mir da mit euch zusammen gerne angucken möchte, der steht im Galaterbrief. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie gern aufschlagen und mitlesen. Galaterbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Und ich lese das heute mal aus der neuen Genfer Übersetzung vor, Galater 6, Verse 1 bis 5. Und dort schreibt Paulus: Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit dem anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Ja. Dass Paulus hier die Galater und damit indirekt auch uns mit Geschwistern anredet, da steckt eigentlich schon eine ganze Menge drin, eine ganz, ganz wichtige, zentrale Aussage. Jesus sagt im Markus-Evangelium Kapitel 3, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und diese Idee, dieses Prinzip, dass wir als Nachfolger von Jesus eine Familie sind mit Gott als Vater, ist was, was sich wirklich durchs ganze Neue Testament durchzieht. Und da stecken auch eine ganze Reihe von wirklich wichtigen Facetten mit drin. Was bedeutet das eigentlich, dass wir Teil von Gottes Familie sind? Zum Beispiel, dass uns eine geistliche Identität gegeben ist als Teil dieser königlichen Familie. Oder dass uns ein Erbe anvertraut ist, auf das wir Anspruch haben. Oder dass uns wirklich Vollmacht gegeben ist, weil wir im Namen von diesem König Jesus sprechen dürfen. Und eine Facette, die da aber auch mit drin steckt, ist dieses ganze Thema verbindliche Beziehung. Das Idealbild von der Familie ist Menschen, die sich lieben und die füreinander Verantwortung übernehmen, die füreinander da sind. Und das ist auch eine Facette, die uns mit auf den Weg gegeben ist in diesem Prinzip der geistlichen Familie, in der wir reingestellt sind, als Brüdern und Schwestern von Jesus. Und damit auch als Geschwister untereinander. Und ich empfinde das manchmal so, wenn ich, vielleicht war das schon immer so, keine Ahnung, ich empfinde es auf alle Fälle heute so, wenn ich immer wieder so auch mit Christen rede, dass so ein Denken da ist, zu sagen, ach na ja, so Gemeinde und Hauskreis und die ganzen Sachen, das brauche ich eigentlich nicht. So, ich bin mal hier und ich bin mal dort, mal hier bei dem Lobpreisabend, hier mal in dem Gottesdienst, wenn ein guter Prediger da ist. Aber schließlich ist es ja auch alles Reich Gottes irgendwo und ich lebe ansonsten meine Beziehung mit Jesus und das ist super. Also ich brauche diese Gemeinde und diesen Hauskreis nicht, wo ich verbindlich dazugehöre. Und oft stecken da ja auch Verletzungen oder Enttäuschungen einfach mit drin. Vielleicht manchmal auch nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich höre Leute, die einfach so dass ihre Sicht so haben auf das ganze Thema Gemeinde. Und ich denke aber, Jesus nachzufolgen ist eigentlich nur möglich, wenn du in irgendeiner Form wirklich verbindliche Beziehungen zu anderen Menschen lebst. Ein Grund dafür ist, dass Gott selber Beziehung ist. In diesem ganzen Geheimnis der Dreieinigkeit steckt ja unter anderem auch drin, dass Gott schon immer Beziehung war. Gott ist ohne Beziehung überhaupt nicht vorstellbar. Das entspricht zutiefst seinem Wesen. Und im 2. Korinther steht, der Geist des Herrn wirkt uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und wenn wir im Hinblick auf unsere geistlichen Beziehungen eher so eine Beliebigkeit leben und zu sagen, ach na ja, das brauche ich eigentlich alles nicht, dann steht das wirklich im Widerspruch zum Wesen Gottes. Und in einer gewissen Weise versperren wir uns eigentlich auch dem, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte, nämlich Jesus ähnlicher zu werden, der eben auch, wo eben Beziehung zu tiefsten Teil seines Wesens ist. Also das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist, dass verbindliche Beziehungen ein wirklich wichtiger Nährboden sind, um geistlich wachsen zu können. Also wenn du den Wunsch hast, Jesus ähnlicher zu werden, wenn du in deinen Gaben wachsen willst, wenn du in deinem Charakter reifer werden willst, dann ist es wichtig, dass du verbindliche Gemeinschaft hast mit Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Und hier in diesem Text in Galater 6, den wir zusammen gelesen haben, beschreibt Paulus eine verbindliche Gemeinschaft, die in einer guten Weise Verantwortung füreinander nimmt und diesen Nährboden schafft, dass Menschen geistlich wachsen können. Ich meine, so eine verbindliche Gemeinschaft ist ja auch in einer schlechten Weise denkbar, also auch dort, wo Gruppenzwang herrscht und Manipulation und Druck, kann eine Gemeinschaft verbindlich sein. Und wenn man so diesen ersten Vers von Galater 6, diesem Kapitel, durchliest, dann kann man das schon durchaus auf den ersten Blick ein bisschen in die Richtung verstehen. Paulus schreibt hier: Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voller Nachsicht wieder zurechthelfen. Und je nachdem, welche Erfahrungen man so auch gemacht hat mit anderen Christen, kann man das schon so ein bisschen in der Richtung verstehen, so, naja, also wenn da jemand unter euch ist, der womöglich in die gemischte Sauna geht oder Harry Potter liest oder Rockmusik hört, ja, dann haben die anderen, die wirklich begriffen haben, wie du eigentlich als Jesuskind zu leben hast, wirklich den Auftrag hinzugehen und ihm diese Laster auch mal auszutreiben. Aber seid nett dabei. Mich erinnert das so ein bisschen an so ein, ich habe mal irgendwann so einen Mafia-Film gesehen, wo so ein Ladenbesitzer nicht in der Lage war, sein Schutzgeld zu bezahlen, und dann hat der Mafia-Boss so zwei Gorillas losgeschickt und hat dann so wörtlich gesagt: Schlagt ihn zusammen, aber seid höflich dabei. Und ich finde so, ich weiß auch nicht, also manchmal haben wir Christen untereinander schon so diesen Zugang, ne, zu sagen, wir schlagen die Leute zusammen, aber wir sind da echt liebevoll dabei. Und wenn man sich aber diesen ganzen Text Galater 6, 1 bis 5 mal im Urtext anschaut, dann wird eigentlich ziemlich deutlich, dass es hier eigentlich nicht darum geht, Leute höflich zusammenzuschlagen, weil sie einfach die Regeln nicht beachtet haben. Diese Aussage von Paulus, es geht um Leute, die zu einem Fehltritt verleitet worden sind, da heißt es im Urtext eigentlich, es geht um Leute, die in Sünde gefangen sind. Es geht also um die Frage, wie sollen wir mit Leuten umgehen, die sich in Sachen verrannt haben, die ihnen wirklich die Lebensqualität rauben. Und das ist ja eigentlich die Idee von Sünde. Da geht es erstmal gar nicht um die moralische Bewertung und zu sagen, du bist ja ein schlechter Mensch, wenn du hier Dinge tust, die dir Spaß machen, aber die Gott verboten hat. Sondern es geht hier wirklich um Dinge, die uns selber schaden, die anderen Menschen schaden, die unsere Beziehung zu Gott schaden. Und all das ist eigentlich ein Ausdruck von Lebensqualität, die Gott uns schenken möchte, oder ein Raub von Lebensqualität, den Gott uns schenken möchte. Und Paulus geht hier, wie gesagt, darum, die Frage zu stellen, wie sollen wir denn eigentlich mit Menschen umgehen in unserer Mitte, die sich in Dinge verrannt haben, die ihnen diese Lebensqualität rauben. Und Paulus nennt hier eine Reihe von wichtigen Punkten. Den ersten Punkt, den Paulus hier nennt, ist, wir sollen uns bewusst machen, dass wir selber alle miteinander auch nicht besser sind als Menschen, denen das so geht. Paulus schreibt: Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Und was Paulus uns hier sagt, ist: Hey, das kann gut sein, dass du jemand in deiner Gemeinde, in deinem Hauskreis hast, und der hat eine konkrete, spezielle Herausforderungen, die du in deinem eigenen Leben überhaupt gar nicht hast. Aber jeder von uns hat irgendwelche Punkte in seinem Leben, an denen er erbärmlich ist. An denen er wirklich im Wortsinn auf das Erbarmen von Gott angewiesen ist, auf das Erbarmen von seinen Mitmenschen. Das ist so ein Satz, den habe ich mal, Melanie Ulich, von dir geklaut. Jeder Mensch ist an irgendeinem Punkt seines Lebens erbärmlich. Und Paulus sagt uns hier: Sei dir dessen wirklich bewusst. Selbst wenn du diese konkrete Herausforderung nicht hast, du hast definitiv irgendwo irgendwelche anderen Anforderungen, also andere Herausforderungen. Du bist nicht besser, du bist nicht heiliger, du bist nicht von Gott geliebter als der Bruder oder die Schwester, die sich da in irgendwas Ungutes in ihrem Leben verrannt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, den Paulus uns hier mit auf den Weg gibt, ist, dass die Motivation, dem anderen zurechtzuhelfen, wie die neue Genfer Übersetzung hier schreibt, sein sollte, dass wir den anderen lieben, dass wir ihn annehmen, dass wir ihm vergeben, wo es dran ist. Also der Knackpunkt ist nicht, das Ganze mit so einer Mentalität zu machen wie ein Schiedsrichter, der sagt, da hat jemand die Regeln übertreten, da zücke ich gleich die Karte und sage dem mal, so geht's nicht. Sondern eigentlich sollte die Haltung sein, ich mag denjenigen und deswegen macht es mir Kummer, wenn ich sehe, dass der Entscheidungen trifft, die für sein Leben ungut sind. Wenn du jemanden magst und der rennt in sein Unglück, dann ist dir das nicht egal. Das sollte eigentlich die Haltung sein. Liebe, Annahme und Vergebung. Und weil wir eben uns wünschen, für die Menschen, die uns wichtig sind, dass ihnen einfach nur das Beste passiert. Wenn ich mich selber mal so an irgendwas verrenne, wo mir wirklich auch Lebensqualität geraubt wird, wo ich schlechte Entscheidungen treffe für mich und mein Leben, dann hoffe ich wirklich, dass es Menschen gibt, denen ich wichtig genug bin, dass sie sich überwinden und mich einfach in einer guten Weise darauf ansprechen und mir zurecht helfen, in diesem Geist von Liebe, Annahme und Vergebung für mein Leben bessere Entscheidungen zu treffen. Und nicht eben einfach zu sagen, naja, was geht's mich an? Oder einfach zu sagen, ich weiß nicht, das ist jetzt doch ein bisschen unangenehm. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja für alle ein Schritt aus der Komfortzone, für den, der angesprochen wird, aber auch für den, der anspricht. Aber es ist auch ein Ausdruck von Liebe, wenn ich merke, da fährt jemand sein Leben an die Wand, diese Überwindung, diese Überwindung zuzutrauen und es anzusprechen. Und das ist das, was uns Paulus hier auch sagt. Das sollte die Motivation sein. Nicht das Dazwischengrätschen, weil die Regel übertreten wird, sondern dieses Ansprechen, jemand aus Sorge, aus Liebe, aus dem Wunsch raus, dass demjenigen, dass derjenigen nur das Beste widerfährt im Leben. Dritter Punkt, den Paulus anspricht, ist, dass je nach Situation und Bedarf dieses Zurechthelfen durchaus auch praktisch werden sollte. Also das heißt einfach, wie mache ich nicht nur eine Ansage, sondern was kann ich denn jetzt ganz konkret dazu beitragen, dass derjenige irgendwie in seinem Leben wieder auf eine bessere Spur kommt. Paulus sagt hier, helft einander, eure Lasten zu tragen. Und das ist so schon die Frage, bin ich zum Beispiel bereit, mit jemand einen Weg zu gehen? Bin ich bereit, Zeit und Kraft zu investieren, um dem anderen zu helfen, eben in dem Rahmen, in dem mir das möglich ist? Und das ist für mich schon so ein ganzes Stück weit auch eigentlich der Lackmustest, mit welcher Motivation Leute jemand anders ansprechen. Also wenn ich das wirklich aus Liebe tue, dann bin ich, glaube ich, immer auch bereit, im Rahmen meiner Möglichkeiten praktisch zu helfen. Wenn es mir einfach nur darum geht, als Schiedsrichter die Karte zu zücken, dann habe ich ja dann eigentlich meine Aufgabe erledigt. Es geht mich ja nichts mehr an, was mit demjenigen ist. Also, dritter Punkt ist, dass dieses Zurechthelfen sollte durchaus praktisch werden, dort, wo es uns einfach möglich ist und wo es sinnvoll ist. Und schließlich noch ein vierter Punkt, den ich dort ansprechen möchte, ist, Paulus sagt auch relativ klar, dass diese Verantwortung, die wir füreinander haben, nicht ausgenutzt werden darf. Er sagt hier, jeder hat seine ganz persönliche Last zu tragen. Und es ist erstmal scheinbar ein Widerspruch zu seiner Aussage, helft einander, eure Last zu tragen. Also na, entweder wir helfen einander oder jeder hat seine Last zu tragen. Also was denn jetzt? Aber wenn man sich in den Urtext mal reinliest, dann sieht man, dass in diesen beiden Versen unterschiedliche Wörter für diese deutsche Übersetzung Last verwendet werden. Bei diesem helft einander, eure Lasten zu tragen, da geht es um eine große Bürde, um ein großes Gewicht, von dem man eigentlich sagt, so, das ist zu schwierig für einen Einzelnen zu tragen. Das kannst du allein nicht mehr bewältigen. Das ist die Idee bei helft einander, eure Lasten zu tragen. An der Stelle, wo Paulus sagt, jeder hat seine ganz persönliche Last zu tragen, da wird ein Wort verwendet im Griechischen, da geht es so um, ich übersetze es mal frei, da geht es einfach so um die Aufgaben und Verpflichtungen und Verantwortungen, die einfach jeder von uns in seinem Leben hat und was einfach so das ganz Normale ist. Also es gibt halt einfach Dinge, Verpflichtungen, Aufgaben, Sachen, die du zu tun hast. Und da sagt Paulus, da ist schon erstmal jeder für sich selber verantwortlich. Also du bist erstmal verantwortlich für dein eigenes Leben, du bist erstmal verantwortlich für deine Beziehung zu Gott. Und dort, wo die Last so groß wird, dass du sie nicht mehr tragen kannst, da sind andere auch aufgefordert, dir beim Tragen zu helfen. Aber das ist nicht so, dass wir irgendwie alles an Verantwortung jetzt an andere delegieren sollen und sagen sollen, da kann ich mir eigentlich ein bequemes Leben machen. Es sind ja immer die anderen schuld, wenn ich in meinem Leben nicht auf einen grünen Zweig komme. Also zusammengefasst in Galater 6, 1 bis 5 gibt Paulus uns hier vier Maßstäbe für eine verbindliche Gemeinschaft, die in einer guten Weise Verantwortung füreinander übernimmt. Der erste Punkt ist, es ist eine Gemeinschaft auf Augenhöhe. Da gibt es nicht die Heiligen und Gesalbten und Tollen und die Loser und die Verlierer und die es einfach nicht gecheckt haben. Der zweite Punkt ist, wenn wir einander zurecht helfen, wie die neue Genfer Übersetzung sagt, dann sollte die Motivation immer sein, dass wir das in Liebe, Annahme und Vergebung tun und nicht als Schiedsrichter, der hier den Regelverstoß anmahnt. Dritter Punkt ist, wir haben schon auch eine Verantwortung, uns gegenseitig konkret zu helfen, dort einfach, wo es uns möglich ist. Und der vierte Punkt ist, diese Verantwortung zur gegenseitigen Hilfe sollten wir aber auch nicht ausnutzen. Es hat schon jeder auch erstmal eine Eigenverantwortung für sein eigenes Leben. Vier Maßstäbe für verbindliche Gemeinschaft, in der Menschen in einer guten Weise Verantwortung füreinander übernehmen. Und das alles hat erstmal gar nicht unmittelbar was mit diesem ganzen Hauskreisthema zu tun. Also das kann in der Gesamtgemeinde sein oder sonst irgendwo, dass das passiert. Aber ich denke, am besten funktioniert sowas in einer kleinen Gruppe von Menschen, so 5 bis 10 Leute, die ja verbindlich miteinander unterwegs sind, die sich kennen, die sich vertrauen. Und ob du das Ding dann Hauskreis nennst oder irgendwie ganz anders nennst, ist erstmal nicht das Entscheidende. Aber ich denke, so dieser Gruppenrahmen ist so dieser Ort auch in der Gemeinde, wo sowas mit am besten funktionieren kann. Weil dieser kleine Rahmen ein Rahmen ist, wo ich selber auch ja, bereit bin, am ehesten bereit bin, mich zu öffnen, auch ehrlich zu sein, weil ich sag mal, nicht jeder von uns ist ja verpflichtet, hier alles irgendwie gleich der gesamten Gemeinde kundzutun. Aber es ist wichtig, dass du eine Gruppe hast von Leuten, bei denen du wirklich ehrlich sein kannst, wo du auch Sachen ansprechen kannst, wo es in deinem Leben nicht so rund läuft, was vielleicht nicht jeden was angeht. Und im besten Fall ist es auch diese kleine Gruppe von Leuten, wo ich wirklich weiß, die meinen das echt gut mit mir. Und selbst wenn der mir irgendwas sagt, was ich in dem Moment gar nicht hören will, habe ich eine innere Gewissheit, das macht er wirklich aus einer Motivation raus, weil er sich das Beste für mich wünscht. Auch das ist in so einer kleinen, verbindlichen Gruppe eher gegeben, als wenn halt irgendjemand aus der Gemeinde zu einem zukommt und auf einen zukommt und ich weiß dann vielleicht nicht so genau, was ist eigentlich seine Motivation dahinter. Für mich ist es also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Hauskreis, diese Frage, hast du wirklich so einen Ort in deinem Leben, auch gerade in deiner Nachfolge von Jesus, wo du eine Gruppe von Menschen um dich herum hast, die sich für dich verantwortlich fühlen, die mal nachfragen, die das interessiert, wie es dir geht, denen das auch auffällt, wenn du auf einmal nicht mehr da bist und sie haben nichts von dir gehört, weil eigentlich so klassischerweise man redet dann im Hauskreis und sagt, ach, sehen wir uns am Sonntag? Nö, ich bin, was ich, und jemand sagt, ja, ja, wir sehen uns, aber wieso, der war gar nicht da, was ist denn da los? Leute, denen du vertrauen kannst, Leute, die ein Interesse daran haben, dass es dir gut geht. Und das ist so für mich eine Sache, wo ich einfach empfinde, bei aller Herausforderung, die wir so in der praktischen Organisation von sowas haben, es muss, glaube ich, wirklich ein Ziel von Gemeinden sein, zu sagen, jeder, der sich diese Art von Gemeinschaft wünscht, muss eine Gelegenheit haben, diese Art von Gemeinschaft auch zu erleben. Ein wichtiger Aspekt von Hauskreis. Nicht der einzige, aber einer. Und es ist so ein Thema, das bewegt mich schon relativ lang, nicht erst seit diesem Gespräch, das ich dort hatte, von dem ich jetzt am Anfang erzählt habe. Und immer wieder ist es auch so, dass ich dann mit Leuten im Gespräch bin, die sagen, ja, aber ich habe einen Freundeskreis um mich herum und da erlebe ich das eigentlich ziemlich gut. Also ich brauche jetzt keinen Hauskreis, um diese Gruppe von Menschen um mich herum zu haben, die sich für mich verantwortlich fühlen, die nachfragen, bei denen ich nachfrage. Das ist mein Grund, warum ich keinen Hauskreis brauche. Und da möchte ich zum Abschluss auch nochmal so 3 Gedanken dazu sagen. Mein erster Gedanke ist, hey, ich finde das super, wenn dir das so geht. Und das sage ich völlig ohne Sarkasmus. Ist doch toll, wenn Leute solche Freundschaften haben in ihrem Leben, wo sowas abgesichert ist. Gleichzeitig merke ich aber immer wieder so, auch bei meinen Freunden, also gerade die wirklich engen Freunde, das sind alles Leute, die könnte ich nachts um 3 anrufen und sagen, meine Welt bricht zusammen, hilf mir, ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Aber es passiert einfach doch immer wieder, dass man über Dinge, die einen herausfordern, lange Zeit nicht redet. Weil, was auch nicht, wenn ich mich auf einen netten Abend mit Freunden freue, dann freue ich mich auf einen Abend in der Komfortzone, dann will ich eine gute Zeit haben mit denen. Dann frage ich mich so, ist es jetzt überhaupt passend, wenn ich jetzt komme und sage, boah, nee, gerade ganz fürchterlich, oder irgendwas passt nicht rein oder wie auch immer. Also da merke ich einfach, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich zum Beispiel in den Hauskreis gehe, da habe ich so ein bisschen eine andere innere Haltung. Natürlich sind es hoffentlich Freunde und natürlich wird es hoffentlich ein netter Abend, Aber ich habe schon eine andere Offenheit auch nochmal dafür, mich auch vielleicht ein bisschen herausfordern zu lassen. Ich habe eine andere Offenheit dafür, in so einer Austauschrunde auch mal was zu erzählen, wo ich sage, da bin ich gerade echt herausgefordert. Während sich das halt bei so einem Treffen mit Freunden vielleicht mal zufällig ergibt oder auch nicht. Und man betet vielleicht auch mal miteinander und ganz oft tut man es halt auch nicht, weil es sich nicht ergibt. Also da will ich einfach nur damit sagen, ich glaube einfach, so ein regelmäßiges Hauskreistreffen hat dann nochmal, hat man nochmal einen anderen Zugang dazu, als einfach so dieses, ich treffe mich mal mit Freunden, was ja ganz toll ist und was ja gar keine Kritik ist. Ein zweiter Gedanke, den ich habe, so zu diesem Punkt zu sagen, naja, ich habe Freunde, mit denen es abgedeckt ist. Ich frage mich immer so, was ist mit Leuten, die neu in die Gemeinde kommen oder die aus irgendeinem Grund keine Freunde haben? Wenn irgendwie jeder gut versorgt ist und es deswegen keine Hauskreise gibt, dann gibt es eigentlich kein Angebot mehr für Leute, bei denen es im Leben eben anders aussieht. Und da denke ich letztlich auch, da läuft was schief. Und um es mal irgendwie ganz bewusst boshaft auszudrücken, dann kommen wir auch relativ schnell an so einen Punkt, wo die Coolen in der Gemeinde versorgt sind und die Uncoolen müssen eben gucken, wie sie unterkommen, wo sie bleiben. Und damit unterscheidet uns eigentlich an dem Punkt nichts mehr von dem, wie es in der Welt halt eben auch zugeht. Ja, die Reichen und Schönen, die haben ihre Schäfchen im Trockenen, na, und die Armen und Hässlichen, naja, dumm gelaufen. Und auch da denke ich, wenn Gemeinde sich in die Richtung entwickelt, dann läuft was schief. Und der dritte Punkt ist eben, selbst wenn Leute dann halt eben ihre guten Freunde haben und aber halt dann nicht im Hauskreis sind und vielleicht auch nicht so oft im Gottesdienst, dann passiert es eben, dass Leute einfach mal plötzlich weg sind aus irgendeinem Grund und es fällt 2-3 Monate lang niemand auf. Da schließt sich auch wieder der Bogen zum Anfang. Und auch da möchte ich so an den Anfang erinnern, ich sage das alles ohne jeden Vorwurf und ohne irgendwie Bedürfnis Druck zu machen oder schlechtes Gewissen oder so, weil mir das völlig klar ist, dieser klassische Hauskreis ist für viele junge Familien schwer zu machen und es gibt viele junge Familien, die sagen, ich würde wirklich gern zu einem Hauskreis gehen und weiß aber einfach nicht, wie ich das bei dem Angebot, das wir haben, hinkriegen soll. Und ich würde mir deswegen zum Abschluss einfach 2 Dinge wünschen für uns als Gemeinde. Das eine, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir ja einfach dranbleiben an dieser Frage, wie kann sowas auch in unserer Situation konkret aussehen? Was ist sozusagen die am wenigsten schlechte Lösung, die wir jetzt haben für die herausfordernde Situation, in der wir stehen? Ich weiß zum Beispiel von der Vineyard Berlin, die haben folgende Herausforderung, dass es, wie wir alle wissen, eine riesige Stadt ist. Also es bedeutet, wenn du jedes Mal zum Hauskreis eine Stunde hin und eine Stunde zurück Auto fahren musst, ist es auch eine Herausforderung. Und die lösen das zum Beispiel so, dass sie ganz viel so mit Skype-Zweierschaften arbeiten, wo sie sich einfach aber ganz bewusst nicht nur einen Plausch mit einem Freund machen, sondern einfach austauschen, hey, wie geht's dir gerade in deinem Leben? Was läuft super, aber wo hast du auch Herausforderungen? Wofür können wir zusammen beten? Um einfach das sicherzustellen, dass Leute so eine Gemeinschaft haben. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit, eine halbe Stunde in der Woche sich mit jemand auf Skype zu treffen, in Anführungszeichen. Oder ich weiß von einer Gemeinde in Stuttgart, die haben viele Hauskreise, die wirklich so Männerhauskreise, Frauenhauskreise und nicht deswegen, weil hier bitte Koedukation zu unzüchtig ist, sondern weil sie wirklich sagen, naja, aber wenn halt einer zu Hause bleiben muss für die Kinder, dann gibt es halt eben einen Hauskreis für die Mütter und einen Hauskreis für die Väter und dann ist sozusagen immer klar, wer ist zu Hause, wer kann kommen und das ist so ihr Weg, den sie gegangen sind, um so ein gewisses Hauskreisleben in der Gemeinde möglich zu machen. Und vielleicht geht es uns so, dass wir sagen, das ist beides irgendwie, ist nicht nach unserem Geschmack oder taugt für uns nicht oder was auch immer. Aber dann lasst uns doch einfach im Gespräch bleiben und dranbleiben und überlegen, wie könnte das für uns aussehen, dass einfach die Leute, die sagen, ich habe wirklich eine Sehnsucht danach, so eine Form von Gemeinschaft zu haben, auch ein Angebot haben, so eine Gemeinschaft leben zu können. Und so der zweite Wunsch, ich würde mir immer so wünschen, dass wir, wenn wir solche Fragen überlegen, auch immer das anhand so dieser Frage überlegen, wo kann ich da auch einfach mit dem, was ich geben kann, für jemand anders ein Segen sein. Manchmal rede ich so mit Leuten und höre dann so, naja, also Hauskreis, das bringt mir nichts, kann sein, aber es geht auch immer ein bisschen um die Frage, wo kann ich sozusagen, wo kann es jemand anders was bringen, dass ich hingehe. Und das würde ich mir auch immer wünschen, dass wir diese Frage so ein bisschen damit bewegen. Es ist legitim, dass es uns selber was bringen soll, aber ich denke auch, wenn ich in den Hauskreis gehe, möchte ich auch für andere Leute ein Segen sein und nicht nur überlegen, was kann ich für mich rausziehen. Also in diesem Sinne, lassen wir uns dort wirklich einladen. Ich würde mir wünschen, wir würden da im Gespräch bleiben, würden auf Ideen kommen. Bin dankbar für jeden Vorschlag, für jede Gesprächsrunde. Wir haben im Übrigen auch Hauskreise, bei uns zum Beispiel der Hauskreis von Rings, habe ich jetzt gehört, beim Hauskreisleitertreffen am Freitag, die auch durchaus offen sind, dass neue Leute kommen, also wo sozusagen Platz ist für neue Leute. Also auch dieses Angebot gibt's. Wenn du heute hier bist und sagst, ich würde gerne in einen Hauskreis gehen, oder wenn das aus irgendeinem Grund für dich nicht passt, dann sprich mich an oder sprich Michael auch an, der den Hauskreisbereich leitet. Kannst du mal winken, Michael? Genau. Also wir sind immer sehr, sehr dankbar für Anregungen und Ideen, wie wir das Ganze besser machen können. Und wenn es dir jetzt vielleicht geht, allerletzter Gedanke, dass du sagst, hey, das ist eine super Theorie, die du da vorne irgendwie jetzt uns hier aufmalst über das grandiose Hauskreisleben und all die mannigfaltigen Segnungen, die davon ausgehen. Aber ich habe Hauskreis echt total anders erlebt. Ich weiß, warum ich sage, ich vermisse nichts. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig, ins Gespräch zu kommen, weil ich denke, deine Erfahrung ist legitim, die spricht dir keiner ab. Aber ich denke, Hauskreis, so wie Gott sich das gedacht hat, kann viel mehr sein als das, was du selber leider so erlebt hast. Und auch da wäre es gut, ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie können wir denn diese Segnungen wirklich erleben. Amen.